Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge sprechen wir auch über Suizidversuche und über selbstverletzendes Verhalten. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst, oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch außerdem Hilfsstellen verlinkt. Seyed verabredet sich online mit Sarah M. Doch Sarah M. hat eigene Pläne und Ziele und am Ende des Treffens ist Seyed tot und Sarah M. ihren Vorbildern ein Stück näher.
Es gab mehrere Faktoren, die bei Sarah M. äußerst ungünstig zusammengespielt und zu ihrer Tat geführt haben. Welche genau das waren, darüber reden wir gleich.
Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall kennen viele von euch bestimmt schon von YouTube. Hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und über den Fall von Sarah M. spreche ich heute wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Sarah M. wird mit 18 Jahren zur Mörderin. Im Mai 2021 verabredet sie sich mit dem 20 Jahre älteren Seyed auf ein Date, nur um ihm dort mit einem Messer in den Hals zu stechen. Ihre Tat wird Sarah M. damit begründen, dass sie als Serienmörderin bekannt und gefürchtet werden will.
Um zu verstehen, warum Sarah M. diesen Wunsch entwickelte und wie ihre Geschichte vielleicht hätte anders verlaufen können, müssen wir uns ihre Lebensgeschichte und ihre Persönlichkeit anschauen. Mhm. Dazu fangen wir, wie bei vielen unserer Fälle, am besten ganz vorne an, nämlich bei Sarah M.'s Kindheit.
Und genau dafür springen wir jetzt einmal zurück ins Jahr 2003, denn in diesem Jahr wird Sarah M. in Unterfranken, also in der Region von Bayern, geboren. Und sie wächst dort ja auch dann in nicht so ganz einfachen Familienverhältnissen auf.
Ja, man kann ihre Familienverhältnisse sicherlich als instabil bezeichnen. Die Eltern trennten sich, als sie noch klein war, und ihre Mutter ging dann immer wieder unterschiedliche Partnerschaften ein und zog dann auch immer wieder um. Die Mutter scheint auch mit der Erziehung überfordert gewesen zu sein. Der Vater hatte nur unregelmäßig und irgendwann gar keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Und dementsprechend kann man sich schon vorstellen, dass also sicherlich eine Stabilität fehlte. Wobei das natürlich bei ganz, ganz vielen Menschen so ist in der Kindheit. Mhm. Und wir immer wieder an dieser Stelle betonen, dass natürlich die allermeisten Menschen, die auch ungünstige Faktoren in ihrer Kindheit haben, natürlich typischerweise nicht die Entwicklung hin zum Begehen schwerer Straftaten nehmen. Mhm. In Sarah M.'s Fall ist es aber schon so, dass diese Kindheit mit dieser Instabilität, dass das offenbar ein Auslöser war in ihrer Entwicklung, der relevant wurde für das, was dann später kam.
Du hast gerade schon gesagt, der Vater von Sarah M. war nicht wirklich präsent, irgendwann dann auch gar nicht mehr. Was für ein Verhältnis hatte Sarah M. denn zu ihrer Mutter?
Das Verhältnis wird als ambivalent beschrieben. Das ist das Schwanken zwischen den Extrempolen Liebe und Hass. Mhm. Wahrscheinlich ist diese ungünstige Bindung zu ihrer Mutter im Laufe ihrer Kindheit entstanden und hat sich dann auch in ihrer Jugend und in ihrem jungen Erwachsenenalter immer deutlicher gezeigt. Und das ist besonders ungünstig, da ihre Mutter ja ihre einzige erwachsene Bezugsperson in ihrer Kindheit und Jugend war. Und wenn die einzige erwachsene Bezugsperson, die ein Kind hat während der Kindheit und Jugend, wenn die Beziehung zu dieser Bezugsperson dann eben so instabil sich gestaltet, wie es in diesem Fall beschrieben wird, dann ist das etwas, was sicherlich für die Persönlichkeitsentwicklung ungünstig ist.
Okay, das heißt einerseits dieses ambivalente Verhältnis, was so schwankt, und dann zusätzlich auch noch so eine Überforderung generell mit der Erziehung von Sarah M. Sarah M. schwänzt häufig die Schule. Sie beginnt dann mit 15 außerdem auch noch verschiedene Drogen zu nehmen, hat dann Vorstrafen und muss auch mehrmals Sozialstunden machen. Nachdem sie dann ohne Erfolg versucht, die 8. Klasse zu wiederholen, bricht Sarah M. dann die Schule ohne Abschluss ab. Wir haben jetzt über so die äußeren Lebensumstände von ihr gesprochen. Wie hat sich denn Sarah M. dann so bis zu diesem Zeitpunkt als Person entwickelt?
Es gibt ein wichtiges Motiv in ihrem Leben, das sich immer deutlicher durch ihre Lebensgeschichte und auch durch unseren Fall hier zieht. Denn Sarah M. hat auf vielfältige Weise gezeigt, dass sie ein enormes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hatte.
Und wie zeigt sich das?
Sie versuchte schon ab ihrer Kindheit, spätestens ab ihrer frühen Jugend offenbar, durch negative Verhaltensweisen aufzufallen und eben nicht durch positive. Mhm. Und diese Verhaltensweisen, die waren häufig sehr dramatisch wirkend.
Okay.
Beispielsweise wird im Urteil erwähnt, dass sie ein Video online gestellt hat, und zwar auf dem sie sich selbst verletzte. Mhm. Und auch durch dieses Video versuchte sie offensichtlich, eine Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen.
Okay.
Und sie kam dann auch immer wieder in Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlungen, aber hat sich dort nicht wirklich offenbar auf die Hilfsangebote eingelassen. Mhm. Und dann beging sie ab dem 13. Lebensjahr auch mehrfach Suizidversuche. Dem psychiatrischen Gutachten zufolge, das später im Rahmen ihres Gerichtsprozesses erstellt wurde, hat sie diese Suizidversuche allerdings nicht begangen, weil sie tatsächlich einen Willen gehabt hätte, ihr Leben zu beenden, sondern im Vordergrund habe ihr großer Wunsch nach Aufmerksamkeit gestanden, auch bei diesen Handlungen.
An der Stelle ist es einmal wichtig, dass wir hier jetzt nicht allgemein über selbstverletzendes Verhalten oder über Suizidversuche sprechen, sondern eben über diesen konkreten Fall, also nur auf Sarah M. bezogen. Wir wollen das hier jetzt nicht generalisieren,
ja,
dass bei ihr da dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit im Vordergrund stand. Warum hat denn jemand ein so doll ausgeprägtes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit? Wie kommt das?
Es gibt hier natürlich verschiedene Hintergründe, die das in diesem Fall haben könnte. Eine Sache ist, dass sie ja offensichtlich in einer eher instabilen Lebenssituation während ihrer Kindheit und Jugend war. Und es gibt halt Menschen, die dann auch aufmerksamkeitssuchendes Verhalten zeigen, weil sie sich eine gewisse Zuwendung von anderen Menschen auch dadurch versuchen zu verschaffen. Mhm. Und die dann auch negative Verhaltensweisen zeigen, nach dem Motto, besser irgendeine Aufmerksamkeit als keine Aufmerksamkeit. Ein weiterer Aspekt, der bei ihrer Suche nach Aufmerksamkeit eine Rolle spielt, ist die sogenannte innere Leere. Die Symptomatik der inneren Leere ist schwierig nachzuvollziehen für Leute, die sie nicht selbst erleben.
Mhm.
Menschen, die dieses Symptom erleben, die beschreiben das oft so, dass sie sich irgendwie so ganz dumpf und taub fühlen. Manche sagen, sie wissen gar nicht, ob sie wirklich am Leben sind,
mhm,
oder ob sie jetzt gerade wirklich anwesend sind in einer Situation. Sie fühlen sich irgendwie so abgetrennt von der Welt. Und sie sagen dann auch oft, selbst wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, fühlen sie sich irgendwie abgetrennt und allein. Und es fällt ihnen schwer, irgendwas zu finden, was ihnen Spaß macht. Also sie können auch das Gefühl haben, egal was sie machen, nichts erfüllt sie oder begeistert sie. Das ist eben auch ein sehr unangenehmer Zustand.
Mhm.
Im Fall von Sarah M. wurde im Gutachten so argumentiert, dass diese innere Leere auch relevant war, weil sie angefangen habe, um die zu bewältigen, diese extremen, provokanten Verhaltensweisen zu zeigen, die eben auch Aufmerksamkeit von anderen Menschen generieren sollten, mit denen sie dann aber irgendwie versucht habe, auch diese Leere für sich zu füllen.
Mhm.
Die innere Leere kann dann beispielsweise kurzzeitig dadurch kompensiert werden, dass andere Menschen eben stark auf das eigene Verhalten reagieren. Und auch das extreme Verhalten an sich kann eine Form von Kick darstellen, der auch wiederum zur Bewältigung dieses unangenehmen Zustandes der inneren Leere dienen kann.
Okay, das heißt, sie hat also immer neue Sachen ausprobiert, um diese Aufmerksamkeit dann zu erlangen?
Diesen Eindruck vermittelt tatsächlich das Urteil, denn sie hat dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt Hakenkreuze auf dem Handrücken gehabt, die sie auch offensichtlich offen gezeigt hat. Und auch das war wohl ein Versuch, andere damit zu provozieren und dadurch dann wieder Aufmerksamkeit zu bekommen, ja.
Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass diese innere Leere sich sehr, sehr unangenehm anfühlt. Und es gibt ja auch noch andere starke negative Gefühle, die Sarah M. dann hatte.
Ja, also sie hatte Stimmungsschwankungen und erlebte dann im Rahmen dieser Stimmungsschwankungen offenbar auch immer wieder sehr starke negative Gefühle. Und eines dieser negativen Gefühle war ganz starke Wut.
Mhm.
Und jetzt gibt's die Besonderheit in ihrem Fall, dass sie offenbar aufgrund dieser starken aggressiven Gefühle, dieser Wut, dass sie da ab einem gewissen Punkt anfing, gewalttätige Fantasien zu entwickeln,
mhm,
in denen diese Gefühle dann zum Ausdruck kamen. Und diese gewalttätigen Fantasien sind in ihrem Fall sehr wichtig, weil sie hat dann offenbar erstmal in ihren Gedanken sich vorgestellt, wie Menschen also Gewalt angetan wird. Und irgendwann hat sie das auch in Texten ausgedrückt. Und sie hat also Texte geschrieben, in denen Gewalttaten bis hin zu Tötungen von Menschen dann auch von ihr beschrieben wurden, was ein Ausdruck war dessen, was da in ihrem Kopf an Fantasien entstanden ist, die dann also offensichtlich mit ihren starken Wut- und Aggressionsgefühlen zu tun hatten.
Das passt ja so ein bisschen zu einer anderen Verhaltensweise von ihr, die auch ziemlich auffällig war, nämlich zu ihrer Faszination mit Serienmördern, zum Beispiel mit Ted Bundy und Richard Ramirez, die beide zahlreiche Menschen brutal ermordet haben als Serienmörder, ihre Opfer teils auch vergewaltigt haben und medial sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Sarah M. hatte Richard Ramirez zum Beispiel als Handysperrbildschirm und Ted Bundy dann so als Handy-Hintergrund. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sich für Verbrechen interessieren, aber selbst keine begehen. Ich meine, auch wir beide machen einen Podcast, in dem wir immer wieder auch über Gewalttaten und über Morde sprechen. Was ist da der Unterschied?
Viele Menschen interessieren sich für wahre Verbrechen und konsumieren dann auch unterschiedliche True-Crime-Formate. Doch Sarah M.'s Interesse hatte eine ganz andere Qualität. Mhm. Sie war fasziniert von Serienmördern, weil sie sich offenbar mit diesen Tätern identifizierte. Und das ist etwas völlig anderes.
Okay, und wie kommt man jetzt als junge Frau darauf, sich mit diesen beiden Tätern, beide männlich, beide auch älter als sie und halt wie gesagt Serienmörder, zu identifizieren?
Ja, diese Serienmörder, die hatten Taten begangen, die das Ausleben dessen offenbar waren, was auch Teil von Sarah M.'s eigenen Gewaltfantasien war. Mhm. Und offenbar hat sie deswegen diese Männer bewundert, weil sie den Eindruck hatte, dass da eine Verbindung bestehen würde zwischen ihr und ihnen. Mhm. Jetzt muss man verstehen, dass zu ihrer Symptomatik auch dazugehörte, dass sie ein instabiles Selbstbild aufweist. Und dadurch war es für sie besonders einfach, dann in diesen Serienmördern, die etwas hatten, was sie glaubte, mit ihnen gemeinsam zu haben, mit denen sich dann übermäßig zu identifizieren, weil sie sich eben teilweise in denen wiederfand. Mhm. Und da ist ihr natürlich überhaupt nicht offensichtlich relevant vorgekommen, dass, wenn sie einfach mal objektiv darüber nachgedacht hätte, dass sie als junge Frau auch leicht Opfer genau dieser Männer, die sie als Idole für sich glorifiziert hat, hätte werden können.
Was wahrscheinlicher gewesen wäre zu der Zeit, als dass sie selber so eine Machtposition dann hatte. Also dass sie dann eher auf der Opferseite gewesen wäre.
Genau, das ist der Punkt, dass sie den Eindruck hatte, diesen Männern nahezustehen und deswegen im Umkehrschluss offenbar auch davon irgendwie überzeugt war, die würden dann umgekehrt sich auch mit ihr verbunden fühlen, wenn sie sie kennenlernen würden.
Okay.
Und ihre Gewaltfantasien, die waren im Prinzip also diese Grundlage für diese Identifikation, für diese emotionale Verbundenheit, die sie da wahrgenommen hat, die wirklich so weit ging, dass es offenbar wirklich für sie auch eine Verliebtheit war.
Hier spielen ja bei dieser Identifikation und auch bei dieser Verliebtheit auch wieder sehr stark Sarahs Gewaltfantasien eine Rolle, die sie dann ja später tatsächlich auch in die Tat umsetzen wird. Angenommen, man merkt an sich selber, dass man Gewaltfantasien in irgendeiner Form entwickelt. Was wäre denn dann eigentlich das Richtige zu tun? Also woran merkt man, dass vielleicht die eigenen Gewaltfantasien gefährlich werden?
Es gibt unterschiedliche Formen von Gewaltfantasien. Manche Menschen haben auch sexualisierte Gewaltfantasien. Heute geht es aber darum, dass Sarah M.'s Gewaltfantasien nach allem, was wir wissen, keine sexuelle Komponente hatten, sondern dass es da offenbar wirklich um diese Komponenten einerseits ihre Aggression in diesen Fantasien auszuagieren und gleichzeitig sich auch darüber mächtig zu fühlen ging. Also das Ausleben der Aggression und das Bedürfnis nach Macht und Kontrolle, sehr wahrscheinlich waren das hier die Aspekte, die dann sozusagen die emotionale Grundlage für ihre Gewaltfantasien gebildet haben.
Und das sind dann auch so Red Flags, bei denen man erkennen könnte, das geht jetzt gerade bei mir in eine gefährliche Richtung?
Also es ist besonders deswegen in ihrem Fall offensichtlich, dass das ein Problem war, weil sie ja versucht hat, etwas damit zu kompensieren, ohne dass sie das reflektiert hat. Also sie hat sicherlich nicht gedacht, so, ich fühle mich jetzt machtlos und ich bin ganz wütend und deswegen stelle ich mir jetzt mal was Gewalttätiges vor. Das ist ja dann typischerweise keine bewusste Entscheidung, sondern diese Fantasien kommen dann auf und sind ein Ausdruck dieser Gefühle, die die Person hat und ihrer Bedürfnisse. Aber in ihrem Fall macht es den Eindruck, dass sie einerseits in ihrem Leben sehr oft irgendwie den Eindruck hatte, wahrscheinlich hilflos zu sein. Also wie gesagt, ihre Lebensumgebung wechselte immer wieder während ihrer Kindheit. Bezugspersonen wechselten, viel Instabilität. Das kann ja bei einem Kind und einem jugendlichen Mädchen sehr stark das Gefühl, hilflos zu sein, auslösen. Möglicherweise hatte sie dieses Gefühl. Und man kann sich jetzt als Hypothese hier durchaus vorstellen, dass diese Macht, die sie sich dann vorgestellt hat, die damit einhergehen würde, ein Menschenleben zu beenden, dass das natürlich eine sehr destruktive Überkompensation ist von einem Erleben totaler Hilflosigkeit. Mhm. Und andererseits ganz viele schlechte Gefühle, so wie Hilflosigkeit, Traurigkeit, eigene Verletzungen umzuwandeln in Wut. Und wenn die Wut dann in diesen Gewaltfantasien eben dann auch bildlich zum Ausdruck kommt, indem diese Person sich dann vorstellt, diese Wut dann auch auszuagieren gegen einen Menschen, dann ist ja beides, die Machtkomponente und die Wutkomponente, eine Überkompensation von Schwierigkeiten, Problemen, negativen Gefühlen, mit denen sie keinen guten Umgang findet, keinen konstruktiven Umgang, um die zu verarbeiten. Also beispielsweise hätte sie mit professioneller Hilfe daran arbeiten können, wie kann sie anders damit umgehen, wenn sie sich hilflos fühlt? Mhm. Wie kann sie auf eine konstruktive Art lernen, für sich Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen? Mhm. Wie kann sie negative Gefühle anders verarbeiten als in heftiger Wut, die dann in destruktive Gewaltfantasien sozusagen umgewandelt wird? Mhm. Das heißt, sie hätte andere Möglichkeiten gehabt, die zugrunde liegenden Probleme zu bearbeiten.
Es hätte ja für sie sogar eine Chance gegeben, sich mit diesen sehr destruktiven Komponenten auseinanderzusetzen. Denn sie war ja wegen ihrer wiederholten Suizidversuche zum Beispiel in der Psychiatrie. Diese Chance hat sie aber, wenn ich das richtig verstehe, nicht wahrgenommen.
Wir wissen natürlich keine Details über die einzelnen Behandlungsinhalte. Aber wenn man sich einfach anschaut, dass sie immer mehr auch destruktive Verhaltensweisen gezeigt hat und immer mehr dysfunktionale Strategien auch angewendet hat, dann scheint es so zu sein, dass sie die Therapieangebote zumindest nicht so in Anspruch genommen hat, dass sie Dinge, die sie dort hätte lernen können, auch bezogen auf die Bewältigung von negativen Gefühlen und von Problemen, dass sie nach allem, was wir wissen, zumindest keine solchen Strategien angewendet hat. Hätte sie das getan, dann hätte es wahrscheinlich nicht diese Entwicklung nehmen müssen, die wir nun hier weiter sehen werden.
Vielleicht noch mal einmal ganz, ganz kurz zur Einordnung. Wir sind immer noch in Sarah M.'s Jugend. Denn als sie dann später die Tat begeht, ist sie ja erst 18 Jahre alt. Während ihrer Zeit in der Psychiatrie wird bei ihr eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus diagnostiziert. Jetzt ist Borderline ja so ein Begriff, den viele schon mal gehört haben und vielleicht auch mal so lapidar verwenden, um das Verhalten von Menschen zu beschreiben, was dann häufig wenig mit der eigentlichen Diagnose zu tun hat. Aber lass uns vielleicht einmal kurz klären, was Borderline im Zusammenhang mit Sarah M. jetzt hier bedeutet.
Im Rahmen ihrer Begutachtung wurde thematisiert, dass Sarah M. das Vollbild einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus aufwies. Mhm. Und das zeichnet sich durch eine Mischung von Besonderheiten im Fühlen, Denken und auch Verhalten der betroffenen Person aus. Mhm. Menschen, die an dieser Persönlichkeitsstörung erkrankt sind, haben häufig starke Stimmungsschwankungen. Sie erleben auch unangemessen heftige Wut. Sie erleben häufig ganz starke negative Gefühle und haben große Probleme, damit umzugehen und diese zu regulieren. Sie verhalten sich dann auch impulsiv, also ganz spontan dann auch aus ihrem Gefühl heraus machen sie manchmal Dinge, von denen sie später auch sagen, dass das jetzt eben nicht vernünftig war. Sie können dann auch leicht in Streit mit anderen Menschen geraten, besonders wenn die anderen sie versuchen, von etwas abzuhalten, was sie jetzt unbedingt machen wollen. Es fällt ihnen auch häufig schwer, ein Ziel zu verfolgen und etwas auch dann durchzuziehen, wenn es nicht unmittelbar belohnt wird. Beispielsweise regelmäßig in die Schule zu gehen, kann dann zum Problem werden. Das kann auch damit einhergehen, weil sie diese starken, wechselnden Gefühle empfinden, dass manche der Personen auch zum Beispiel Drogen konsumieren oder Alkohol trinken, in dem Versuch, diese Gefühle dann dadurch zu regulieren, was natürlich keine gute Idee ist. Ein weiterer Bereich, der große Schwierigkeiten diesen Menschen bereitet, ist der zwischenmenschliche Bereich. Das heißt, sie wünschen sich typischerweise ganz stark die Nähe zu anderen Menschen, aber gleichzeitig sind sie nicht gut in der Lage, so eine Nähe dann auch auf eine gesunde Art für sich zu empfinden und auszuhalten. Und dann können sie schwanken zwischen der Idealisierung eines anderen Menschen und dann wieder der Abwertung dieses Menschen zwischen Nähe und Distanz. Mhm. Und das ist halt besonders tragisch, weil diese Menschen sich einerseits eine stabile Beziehung häufig ganz stark wünschen, aber dann eben immer wieder erleben, dass ihre Beziehungen auch scheitern können, wenn eben ihr Störungsbild nicht behandelt ist, weil sie eben aufgrund dieses Verhaltens und dieser Stimmungsschwankungen und der Aufwertung und Abwertung dann häufig ganz große Probleme haben, dann auch eine stabile Beziehung überhaupt gestalten zu können. Mhm. Und sie haben oft auch ganz große Angst davor, verlassen zu werden und erleben, wenn ihre Symptome nicht behandelt sind, leider auch häufiger als andere Menschen, dass sie dann auch tatsächlich verlassen werden, eben aufgrund dieser Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung. Und zu diesem Störungsbild gehört auch, dass viele der Betroffenen dann auch selbstverletzende Verhaltensweisen zeigen und auch suizidale Verhaltensweisen oder auch Suiziddrohungen aussprechen. Und dazu gehört eben auch dieses chronische Gefühl der Leere, wo die Personen sich eben wie tot fühlen oder so innerlich ganz stumpf fühlen oder gar nicht mehr wissen, ob sie sich selbst noch empfinden. Man kann sich also vorstellen, dass ein Mensch, der diese ganzen Symptome erlebt, die ich gerade beschrieben habe, dass das natürlich auch für diesen Menschen ein sehr, sehr leidvoller und belastender Zustand ist.
Ich finde, das klingt erstens nach wirklich vielen und zweitens nach wirklich auch sehr belastenden Symptomen. Welchen Weg gibt es denn, da überhaupt gut mit leben zu können?
Glücklicherweise gibt es eine sehr gut funktionierende therapeutische Maßnahme, die häufig auch eingesetzt wird, nämlich die dialektisch-behaviorale Therapie. Und da lernen die Menschen, die eben von dieser Persönlichkeitsstörung betroffen sind, einerseits auch ihre Emotionen zu regulieren, dass sie sich denen nicht mehr so hilflos ausgeliefert fühlen, sondern dass sie eben ihre Emotionen dann auch rechtzeitig mit bestimmten Strategien regulieren lernen. Gleichzeitig geht es hier auch darum, dass die Personen lernen, ihre Beziehungen auf eine Art zu gestalten, sodass sie auch die Möglichkeit haben, dass ihre Beziehungen dann auch auf lange Sicht auch stabil funktionieren können. Ein Symptom ist auch, dass die Personen ein instabiles Selbstbild haben. Das bedeutet, die Person ist sich sehr unsicher, was sie mag, was sie nicht mag, was sie eigentlich als Person ausmacht und wie sie sich genau ihre Zukunft vorstellt. Das kann auch zwischendurch immer wieder schwanken. Darüber haben wir ja gerade in Sarah M.'s Fall schon gesprochen, dass sie eben auch so ein instabiles Selbstbild hatte und in ihrem Fall sich dann eben aufgrund ihrer Gewaltfantasien anfing, sehr, sehr stark mit diesen Serienmördern zu identifizieren. An dieser Stelle nochmal ganz wichtig, die allermeisten Menschen, die eben von der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus betroffen sind, haben keine solchen Gewaltfantasien und identifizieren sich nicht mit Serienmördern und begehen keine Straftaten. Mhm. Und bei der dialektisch-behavioralen Therapie ist es halt so, dass die Emotionsregulation eben angegangen wird, auch die Beziehungsgestaltung und auch den Menschen geholfen wird, dass sie ein stabileres Selbstbild für sich aufbauen können. Also genau die Bereiche, die dann auch Schwierigkeiten darstellen in den Lebensläufen der Person, genau diese Bereiche werden hier also positiv verändert. Und die Menschen, die dann diese Therapie auch durchlaufen und sie auch annehmen, natürlich gehört dazu auch ganz viel an Übung, diese Strategien auch anzuwenden. Aber die können eine hohe Lebenszufriedenheit und auch eine gute Stabilität für sich erreichen. Mhm. Und in Sarah M.'s Fall können wir relativ deutlich sehen an den Entscheidungen, die sie im Verlauf dieses Falls trifft, dass sie solche Strategien offenbar nicht für sich angewendet hat.
Okay, das erklärt jetzt aber noch nicht final, warum sie am Ende tatsächlich selbst ein Tötungsdelikt begeht. Das, was du jetzt gerade zum Thema Borderline ja erzählt hast.
Jetzt ist aber ganz entscheidend, dass sie eben einerseits die Gewaltfantasien entwickelt. Das ist etwas, was nicht typischerweise zu dieser Persönlichkeitsstörung dazugehören würde. Und diese Gewaltfantasien, die sie entwickelt, die scheint für sie auch so positiv zu sein, dass sie auch immer mehr Zeit damit verbringt, sich die auch vorzustellen und sich dann auch eben mit realen Taten beschäftigt, wo sie den Eindruck hat, die würden auch ihre Fantasien widerspiegeln. Und gleichzeitig die nächste Besonderheit eben, dass ihr das Mitgefühl fehlt und dass sie sich nicht schlecht fühlt, wenn sie anderen Menschen schadet. Und diese Besonderheit, dass ihr das Mitgefühl fehlt, plus diese Gewaltfantasien, das sind die besonderen Komponenten, die in ihrem Fall offenbar diesen Weg gebahnt haben, dass sie also all ihre Probleme, all ihre Schwierigkeiten auf genau diese denkbar ungünstigste Art versucht hat, für sich dann zu kompensieren, nämlich durch ein solches Gewaltdelikt.
Als Sarah M. dann 16 Jahre alt ist, lernt sie ihren Freund kennen. Mit ihm zieht sie dann auch ziemlich schnell zusammen. Aber obwohl Sarah M. in ihren Freund sehr verliebt ist, ist die Beziehung der beiden nicht einfach. Was ja vor dem Hintergrund, den du, Lydia, gerade vorhin schon illustriert hast, jetzt nicht super überraschend kommt.
Offenbar wünscht sie sich sehr, sehr viel Nähe und eine ganz intensive, stabile Beziehung. Aber andererseits ist diese Beziehung geprägt von heftigen Streitereien. Und da könnte man jetzt natürlich dieses Muster auch sehen von Abwertung und Aufwertung, Nähe und Distanz, was halt sehr, sehr typisch ist für diese Persönlichkeitsstörung. Offensichtlich leidet sie auch selbst darunter, dass sie nicht in der Lage ist, diese Beziehung dann auch stabil und auf eine für sie auch zufriedenstellende Art zu gestalten.
Im April 2021, Sarah M. ist jetzt 18 Jahre alt, trennt sich dann ihr Freund schließlich auch von ihr. Sarah M. ist verzweifelt, sie will ihren Ex-Freund unbedingt zurück und dass sie verlassen wurde, stürzt sie jetzt echt in eine tiefe Krise.
Ja, ein typisches Symptom ihrer Persönlichkeitsstörung ist ja eben diese ganz starke Angst davor, verlassen zu werden. Mhm. Und besonders tragisch ist eben, dass die unbehandelte Symptomatik die Wahrscheinlichkeit auch erhöht, dass genau das eintrifft. Das erlebt sie jetzt hier. Und die Trennung, die kann sie also überhaupt nicht für sich verarbeiten. Sie hat selbst beschrieben, dass sie also wirklich richtig starke, sogar körperliche Schmerzen empfunden hat. Mhm. Und dass ihr auch übel wurde, dass sie also ganz, ganz heftig reagiert hat, emotional und körperlich, auf diese für sie nicht zu ertragende Trennungssituation. Und offenbar hatte sie schon vor dieser aktuellen Trennungssituation diese Gewaltfantasien in einem Zeitraum vorher entwickelt, da sie nun sehr, sehr wütend auch darüber ist, dass ihr Freund jetzt wirklich gesagt hat, er würde sich endgültig trennen und das gäbe jetzt auch kein Zurück mehr. Deswegen entwickelt sie nun offenbar die Vorstellung, ihn töten zu wollen.
Ja, sie hatte sich vorher auch schon ein Campingmesser besorgt und bittet jetzt ihren Ex um eine letzte Aussprache und genau bei diesem Treffen will sie ihn dann ermorden. Das zieht sie dann aber nicht durch.
Offensichtlich ist sie zu diesem Zeitpunkt auch ambivalent ihm gegenüber. Einerseits fühlt sie sich unglaublich verletzt und hat das Gefühl, das gar nicht ertragen zu können, weil es ihr so weh tut. Gleichzeitig ist sie ja auch sehr, sehr wütend und hat dann dementsprechend auch diese Idee, ihn zu töten. Aber man merkt, dass sie diesen Plan dann nicht umsetzen kann, weil offenbar sie innerlich immer noch neben der Wut und dem Hass, die sie jetzt hier empfindet, gleichzeitig immer noch irgendwie die Hoffnung und die Sehnsucht hat, diese Beziehung doch irgendwie wieder zu erlangen und zu retten.
Also das heißt, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt von Sarah M.'s Geschichte, in dem sie den Mordplan an ihrem Ex nicht durchgeführt hat. Sie will ihn zurück, sie will ihn nicht ermorden, aber ihre Tötungsfantasien, die bleiben nach wie vor bestehen. Und um diese Tötungsfantasien jetzt in die Tat umzusetzen, meldet sich Sarah M. auf einer Datingseite an. Sie gibt sich selbst den Usernamen Domina Cherry und behauptet, sie sei 21, also 3 Jahre älter, als sie es in Wahrheit ist. Und um jetzt ein mögliches Opfer für ihre Tötungsfantasien anzulocken, schreibt sie auf dieser Datingplattform, sie sei auf der Suche nach Spaß und für alles offen. Das funktioniert auch. Mehr als 200 Männer schreiben Sarah M. an und einer von ihnen ist Sayed. Die beiden verabreden sich jetzt auf ein Date und Sayed ist derjenige, mit dem die Verabredung zu einem Date als erstes klappt. Sie hatte dann noch andere Kandidaten, aber mit Sayed verabredet sie sich jetzt als erstes.
Zu diesem Zeitpunkt ist sich Sarah M. offensichtlich ganz sicher, dass sie einen Menschen töten will.
Ja.
Und da Sayed der Erste ist, der bereit ist, sich mit ihr zu treffen, ist sie dann ab dem Moment sicher, dass sie ihn töten wird. Es geht das sagt sie auch selber, nicht um ihn als Person. Sie kennt ihn ja gar nicht, sondern es geht ihr wirklich darum, diese Fantasie auszuleben, einen Menschen zu töten. Vor ihrem Treffen googelt sie noch, wie man einen anderen Menschen mit einem Messer ersticht. Sie erzählt sogar Freundinnen von ihrem Plan, aber diese nehmen das nicht so richtig ernst und tun tragischerweise auch nichts, um sie aufzuhalten.
Das Date von Sarah und Zayed findet deshalb statt am 1. Mai 2021. Sie steigt zu ihm ins Auto und bringt ihn kurze Zeit später dazu, auf einem Feldweg kurz anzuhalten. Zayed denkt zu diesem Zeitpunkt, er fährt gleich weiter mit Sarah M. zu einer Waldhütte in der Nähe. Stattdessen sticht Sarah M. auf ihn ein. Sarah M. flieht und lässt den schwer verletzten Zayed zurück. Dieser kann sich noch zur nahegelegenen Straße schleppen, wo dann auch erste Hilfe geleistet wird. Aber 3 Wochen nach seinem Treffen mit Sarah M. stirbt Zayed im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Sarah M. selbst wird noch am Tag ihrer Tat von der Polizei festgenommen. Aus dem Auto, wo sie mit Zayed saß, ist sie nämlich zu Fuß in den nächsten Ort geflüchtet. Und als sie dort ohne Schuhe und mit Blut befleckt von anderen Menschen angesprochen wird, gesteht Sarah M. sofort und erzählt den fremden Leuten, dass sie eine, Zitat, Scheißmörderin ist. Für mich ist es irgendwie schwierig, dieses Verhalten in Einklang zu bringen mit der Tatsache, dass sie über diese Tötung schon so lange nachgedacht hat. Das passt irgendwie gerade für mich nicht so richtig ins Bild, weil wenn sie eigentlich Serienmörderin werden wollte, warum handelt sie dann so und gesteht dann auch sofort?
Offensichtlich hat sie sich bei ihren Fantasien wirklich nur auf diese Durchführung der Gewalt fokussiert und offenbar gar nicht darüber nachgedacht, wie ein geordnetes Nachtatverhalten aussehen könnte. Mhm. Und das passt wiederum zu ihrem Symptombild. Denn ein Symptom ihrer Persönlichkeitsstörung ist auch die Impulsivität, also das Handeln ohne Vorausschau und Berücksichtigung der Konsequenzen. Mhm. Und dieses Handeln kann dann sehr unerwartet und auch irrational wirken. Offensichtlich ist es genau das. Sie fokussiert sich vorher auf die Fantasie, dann agiert sie sie aus und dann handelt sie halt völlig spontan und chaotisch und entsprechend kommuniziert sie dann ja auch anderen Menschen gegenüber, was sie getan hat und versucht gar nicht erst irgendwie davon zu kommen oder sich zu verstecken. Es ist auch interessant, dass sie sich selbst spontan als Scheißmörderin bezeichnet. Mhm. Das ist ja nicht gerade eine Wortwahl, die sie selbst positiv darstellt und das, obwohl sie auch im weiteren Verlauf kein Bedauern über ihre Tat erkennen lässt. Dieser spontane Ausdruck kann auf den Selbsthass hindeuten, von dem sie bereits in dem Video, in dem sie sich selbst verletzte, als sie 13 Jahre alt war, gesprochen hat. Mhm. Viele Menschen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden unter einem niedrigen Selbstwertgefühl, das bis zum Selbsthass ausgeprägt sein kann. Dies spielte offenbar auch bei Sarah M. eine Rolle.
Sarah M. wird jetzt also festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Aus dieser Haft schreibt Sarah M. ihrer Mutter, wie gut es ihr dort gehe. Und auch vor Gericht zeigt sie während ihres Prozesses nicht wirklich Reue oder Mitleid. Im Gegenteil, für ihre Urteilsverkündung malt Sarah M. sich ein Pentagramm in die Handfläche und imitiert damit auch den von ihr bewunderten Serienmörder Richard Ramirez, um den es vorhin schon mal ging. Der hatte nämlich dasselbe auch bei seiner Urteilsverkündung getan.
Ja, offensichtlich will sie auch mit diesem Verhalten maximal provozieren und Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was ihr auch gelingt. Denn auch in der Presse wird genau dies dann auch thematisiert und auch bildlich dargestellt. Und damit macht sie ihre eigene Gerichtsverhandlung für sich zu ihrer Bühne. Und das haben gerade die von ihr bewunderten Serienmörder Ted Bundy und Richard Ramirez auch getan. Die haben sich auch sehr stark selbst inszeniert und haben sehr bewusst Aufmerksamkeit gesucht im Rahmen ihrer Gerichtsverhandlungen. Und man merkt halt, dass es auch hier wieder nur um ihre Bedürfnisse geht. Darum, dass sie sich darstellen will, dass sie die Aufmerksamkeit will. Und hier sieht man natürlich auch sehr deutlich in dem Verhalten diese Empathielosigkeit, denn sie hat verstanden, dass sie ein Menschenleben beendet hat. Sie hat auch verstanden und auch bei der Gerichtsverhandlung miterlebt, dass auch die Angehörigen ihres Opfers, dass sie denen furchtbares Leid zugefügt hat. Aber das spielte offenbar für sie alles gar keine Rolle. Es ging wirklich um sie und ihre Selbstinszenierung, die sie dann auch genau so während der Verhandlung durchgezogen hat.
Im Urteil steht auch, dass sie sich an einer Stelle in dem Prozess emotional gezeigt hat, nämlich als ihr Freund dann befragt wurde. Wie passt das damit zusammen, dass sie sonst eigentlich gegenüber der Familie, zum Beispiel des Opfers, so gar keine Reue oder Empathie gezeigt hat.
Bei dieser emotionalen Reaktion geht es ja wieder um ihre Bedürfnisse, da sie offenbar immer noch Gefühle diesem Ex-Partner gegenüber hatte und er ja auch die Person war, die bei ihr auch ganz, ganz starke Emotionen auslöste, geht es ja auch hier wieder darum, dass er ihr wichtig ist und dass sie in dem Moment sozusagen wieder Emotionen empfunden hat, die mit der vorherigen Beziehung zu tun hatten. Aber das ist eben ein auf die eigenen Bedürfnisse bezogenes Gefühl und eine Reaktion, nicht auf Bedürfnisse anderer Menschen. Und genau so würde ich auch werten, dass sie auch einmal gesagt hat, dass sie allerdings eine Einschränkung gemacht hätte. Also generell hätte sie gerne einen Menschen getötet, hat sie ja gesagt. Da wäre ihr auch ziemlich egal gewesen, wer das wäre. Aber sie hat gesagt, sie würde keine Männer töten, von denen sie wüsste, dass die Kinder haben. Bei Männern mit Kindern wäre natürlich jetzt eine Hypothese, das können wir nicht wissen. Sie hatte ja auch eine sehr, sehr schwierige Erfahrung mit ihrem eigenen Vater gemacht. Der war ja häufig abwesend, dann war der Kontakt abgebrochen. Und eine mögliche Erklärung wäre, auch wenn wir das jetzt nicht sicher wissen, dass vielleicht bei Männern mit Kindern, dass sie da an sich als Kind gedacht hat, dass sie vielleicht darunter gelitten hat, dass ihr Vater immer wieder abwesend war und dass das auch wieder mehr mit ihren eigenen Gefühlen und Lebenserfahrungen zu tun gehabt haben dürfte, als jetzt mit einem tatsächlichen Mitgefühl gegenüber anderen Menschen. Aber das ist natürlich nur eine Hypothese.
Vom Gericht wird Sarah M. für voll schuldfähig befunden. Wegen ihres Alters und wegen ihres Entwicklungsstandes gilt für sie das Jugendstrafrecht und sie wird dann nach 5 Prozesstagen wegen Mordes zu 12 Jahren Haft in einer sozialtherapeutischen Einrichtung mit möglicher anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Ich finde an diesem Fall sehr, sehr erschreckend, wie groß diese Lücke, also diese Diskrepanz ist zwischen der Tatsache, dass sie planvoll einem Menschen das Leben genommen hat und wie sie dann damit umgeht und sich inszeniert. Also ich finde das mit allem, was du gerade gesagt hast, Lydia, nachvollziehbar zwar auf der rationalen Ebene, aber ich muss sagen, dass ich das emotional ziemlich krass finde. Zumal wir ja darüber gesprochen haben, dass es durchaus Anknüpfungspunkte gegeben hätte, wo ihre Geschichte anders hätte verlaufen können, wenn sie sich denn darauf eingelassen hätte.
Sarah M. litt ja unter ihren für sie nicht kontrollierbaren negativen Gefühlen, unter ihrer Unfähigkeit, stabile und zufriedenstellende Beziehungen zu anderen Menschen für sich herzustellen und aufrechtzuerhalten und auch unter dieser inneren Leere. Und es hätte eben Möglichkeiten gegeben für sie, mit all diesen Schwierigkeiten, mit diesen Symptomen in ihrem Leben anders umgehen zu lernen. Und in ihrem Fall möchte ich sagen, ist das, was wir daraus lernen können, dass sie tragischerweise die denkbar schlechtesten Bewältigungsstrategien für sich ausgesucht hat und die auch immer weiter für sich ausgebaut hat. Von eben den Gewaltfantasien über die Bewunderung und Identifizierung mit diesen Serienmördern und auch die Erlaubnis, die sie sich gegeben hat, dass sie sich gesagt hat, sie habe das Recht und das sei eben ihr Recht, einen anderen Menschen zu töten und eben auch die Angehörigen dieses Menschen zu schädigen, um ihre Bedürfnisse dadurch für sich auszuagieren. Das heißt, sie hat wirklich die schlechtesten Entscheidungen getroffen in dem Versuch, die Schwierigkeiten, die sie hatte, zu bewältigen.
In unserer nächsten Folge sprechen wir über Gewalt in der Beziehung, warum es gar nicht so leicht ist, da rauszukommen und wie es trotzdem gelingen kann. Darüber sprechen wir mit Svenja Beck, denn sie hat genau das selbst erlebt. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Das war jetzt eine Folge, wo mir der Zugang etwas schwerer gefallen ist, als es ehrlich gestanden bei anderen Folgen der Fall war. Aber ich habe trotzdem super, super viel gelernt, gerade auch nochmal über dieses sehr komplexe Bedingungsgefüge, das in diesem Fall vorgelegen hat. Deswegen vielen Dank dir, Lydia, dass du mir das alles erklärt hast und ja, bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wie haram ist eigentlich OnlyFans?
Darf man seine Kinder schlagen?
Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
Und wieso wir niemals so werden wollen wie unsere Eltern?
Wir sind Was würde Baba sagen? Der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine Orakia.
Mein Name ist Kauta. Lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß!
Bo, 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 bo. Ahlen.
Also hört rein, überall wo es Podcasts gibt, folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast, folgt uns auf Instagram www.bs-podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
Zurzeit ist niemand erreichbar.